Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Ausgabe 5 von Abraham, unserer aktuellen Gottesdienstreihe bei Mavuno Berlin. Ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass wir Gott anbeten können, dass wir Gott vor Augen haben können. Und das ist auch mein Anliegen für die Predigt heute, Gott vor Augen zu haben durch einen Mann, der Abraham heißt. Ich freue mich über euch, die ihr da seid. Ich freue mich über bekannte Gesichter, freue mich über Leute, die ich noch kennenlernen kann. Freue mich, dass wir Besuch haben vom Gideon Bund Deutschland, den Geschäftsführer, der heute hier ist. Johannes Wendel, wo sitzt er? Wo sitzt du? Herzlich willkommen hier bei in unserer Gemeinde. Klaus Hofsommer ist bei den Gideons aktiv aus unserer Gemeinde. Gideons, das sind die mit den Bibeln. Wenn ihr in einem Hotel eine Bibel liegen seht, dann wisst ihr, die sind zu 99% von den Gideons. Und die Gideons machen eine ganz wichtige Arbeit, um das Wort Gottes unter das Volk zu bringen. Haben ganz kleine, schöne Taschenausgaben, die man einfach in die Jackett, Jacken, Hosen, wo auch immer Tasche hinstecken kann. Also erkundigt euch einfach, heute habt ihr die Leute zur Hand, mit denen ihr ins Gespräch kommen könnt. Abraham heißt unsere Gottesdienstreihe. Warum feiern wir eigentlich Abendmahl? Wo kommt das her? Wir haben gerade Brot und Wein vor Augen gehabt. Ich hoffe, dass ihr nach der Predigt die Brücke schlagen könnt. Wo kommt das Abendmahl her? Wo kommt diese Verbindung zu Gott her? Gemeinde, wir feiern Gottesdienst heute, sind als Gemeinde zusammen. Mavuno Berlin, wir haben eine Gemeindemission, wo wir hinwollen als Gemeinde. Wozu? Mein Ziel heute ist, dass ihr sehen könnt hinterher, was ist die Brücke von Abraham, von dem Mann Gottes zu heute. Und das ist meine Faszination, das ist meine Leidenschaft, wenn ich Bibel lese. Wenn ich einen alten Text habe und sehe, wie ist der für mich, für uns heute aktuell. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was von der Leidenschaft heute mitbekommt, dass ihr etwas davon spürt. Ich möchte nachher den Bibeltext lesen, aber vorher, bevor wir den Text lesen, möchte ich gerne so ein bisschen einordnen, wo wir denn momentan stehen in der Gottesdienstreihe. Ihr seht hier eine Flipchart und ich versuche leserlich zu schreiben, sodass ihr einigermaßen nachvollziehen könnt, wo wir sind. Wenn man sich die Bibel zur Hand nimmt, dann ist sie ja ein dickes Buch. Abraham steht ganz hier vorne, wo ich jetzt mal diesen weißen Zettel rausgeschoben habe. Das heißt, da gibt es vorher nur so ein ganz wenige Seiten, sprich so 12, 13, 14 Kapitel und ganz viel hinterher. Abraham wird auch als einer der Stammväter des Glaubens bezeichnet, einer der ersten Männer, die etwas Besonderes mit Gott erlebt haben. Das haben wir in den letzten Predigten schon gehört und heute will ich noch ein bisschen mehr einen Einblick geben. Um zu sehen, wo wir herkommen, möchte ich diesen kleinen Teil vorher, also nicht den großen hinterher, sondern den kleinen Teil vorher etwas beleuchten, um zu sehen, ja, wie kann man den Abraham eigentlich einordnen? Was ist denn passiert? Wenn man die Bibel aufschlägt, die ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 1 und 1. Mose 2, findet man, wie die Welt entstanden ist. Und man nennt das Ganze die sogenannte Urgeschichte. Das ist jetzt Theologendeutsch. Ich weiß nicht, ob ihr was mit Urgeschichte anfangen könnt. Bei mir klingelt da was, da klingeln Klausuren und alles Mögliche. Die Urgeschichte. Das ist der Anfang der Bibel. Und zwar ist das 1. Mose 1 bis 1. Mose 11. 1 bis 11. Also die ersten Kapitel der Bibel sind die sogenannte Urgeschichte, wo man ganz viel erfährt, wo etwas herkommt, warum etwas entstanden ist. Und zwar in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, in 1. Mose 1 bis 2, dort wird der Schöpfungsbericht dargestellt. Dort erfährt man, wie es alles entstanden, das entstanden ist. Schöpfung. Jeder jedoch, der im Leben steht, merkt, dass sie, so wie die Schöpfung dargestellt wurde, wie sie beschrieben ist, alles, siehe, es war sehr gut, alles war gut, der Mensch wurde geschaffen, es war sehr gut. Heute würden wir das nicht mehr so eindeutig bejahen, weil wir sagen, hey, es gibt so viel Mist, so viele Schwierigkeiten, so viele Herausforderungen. Und das dritte Kapitel der Bibel gibt Auskunft, wie das in die Welt gekommen ist, wie das Böse in die Welt gekommen ist. Kapitel 3 ist der sogenannte Sündenfall, der Fall. Und er erklärt die Frage, wie kam es denn zu dem Bruch, den wir empfinden? Den Bruch zwischen Menschen und Gott. die Frage, wie komme ich denn mit Gott in Verbindung? Wir spüren doch, dass etwas da ist. Jeder von uns spürt doch, dass wir nicht nur für 80 Jahre geschaffen sind und dann ist alles vorbei, sondern dass da mehr ist. Und die Frage nach diesem Mehr, wie kommt es denn, dass wir davon so disconnected, so entfernt sind, die beantwortet Kapitel 3, der Sündenfall. Wie kommt es zum Bruch zwischen Mensch und Gott? Wie kommt es zum Bruch von Menschen zueinander, wo wir merken, in Beziehungen tun wir uns weh, wir verletzen uns, Beziehungen gehen sogar in die Brüche, manche unheilbar, andere sind schwierig, an anderen muss man immer wieder arbeiten, also nicht an anderen, an allen Beziehungen muss man immer wieder arbeiten, damit sie auf einem gewissen Level bleiben. Es ist kein Selbstläufer. Beziehungen zueinander und genauso unsere Beziehung zur Umwelt. Riesengroße Debatte gerade, wo wir merken, dass sie sogar Wahlen beeinflussen kann, wie man sich selbst zur Umwelt stellt, welches Wahlprogramm man hat. Die Frage, ich Gott, ich du und ich die Erde, ich die Schöpfung. Wo das herkommt, die Schwierigkeiten, die sehen wir im dritten Kapitel von 1. Mose. Und dann kommt im vierten Kapitel, das ist eng verbunden mit dem dritten Kapitel, sozusagen die Auswirkung. Das ist der erste Mord in der Bibel. Der Brudermord Kain und Abel. Der erste Mord, wo wir sehen, wozu hat denn das geführt hier? Und wir sehen, dass dort im Kapitel 3 bis 4 kam so die Sünde in die Welt. Und es ist irgendwie, schreit das Ganze danach, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit Gottes Schöpfung? Kommt die Sünde rein. Und es kommt zu den Brüchen, die ich vorhin gesagt habe. Also einerseits, wenn man den Mensch hier hat, der Bruch zu Gott, der Bruch zu seiner Umwelt, und der Bruch zu dem anderen Menschen, wenn man das mal mit diesen drei Dimensionen aufzeigen kann. Wo kommt das her? Und wir sehen die Auswirkungen, es passiert Mord aus Neid, aus Eifersucht und so weiter. Dann kommt ein kurzer Stammbaum, das ist übrigens immer wieder hilfreich für die Gliederung. Im ersten Buch Mose, wenn man das durchliest, kommt man immer wieder an Punkte, wo die Abstammungen klar werden. Also Stammbaum. An der Stelle sage ich nichts zum Stammbaum, weil der wäre unabhängig davon interessant, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Und dann sehen wir, im Kapitel 6 bis Kapitel 9 kommt Noah, die Arche, und wir sehen, wie verdorben die Menschheit ist. Wir sehen ganz am Anfang von Kapitel 6, zu ihm sind ganz viele Schreie gekommen, ganz viele Beschwerden gekommen, ganz viele Menschen haben gebetet, Gott, das kann doch nicht wahr sein, was hier ist. Was ist, ich habe Leid, ich habe Ärger. Und bei Gott kommen ganz viele Klagen an über seine Menschen. Und er stellt sich die Frage, was habe ich hier gemacht? Ich habe ihm den freien Willen gegeben. Gott wollte übrigens keine Roboter haben, die einfach nur Ja zu ihm sagen, sondern er wollte Personale gegenüber haben, du und ich, die sich frei entscheiden können für ihn. Und dann sitzt er in einem Dilemma, weil der freie Wille nach hinten losgehen kann. Und der freie Wille muss sozusagen erobert, gewonnen werden. Und Kapitel 6 bis Kapitel 9, das muss ich von der Seite schreiben, dort sehen wir Noah, schreibt sich mit N, Noah, und wie Gott einen neuen Anfang mit der Menschheit, mit Noah macht. Und woran sich aber zeigt, dass die Erde problematisch ist, dass sie wie unter einem Fluch leidet, der hier vorne in die Welt gekommen ist. Das sieht man dort wieder. Da kommt diese Sünde, was wir vorhin grün gezeichnet haben, wird wieder deutlich. Und dann geht es weiter. Es kommt wieder so ein Stammbaum. Kapitel 10. So sieht man die Gliederung. Hier kommt, okay, machen wir weiter, gehen wir nicht so sehr ins Detail. Und anschließend kommt der Turmbau zu Babel, Kapitel 11, wo Menschen sein wollen wie Gott, wo sie sich quasi über sich selbst erheben und sagen wollen, lasst uns sein wie Gott, lasst uns einen Namen machen. Und wo dann so interessant ausgesagt wird, sie wollen einen Turm bauen, um Gott näher zu sein. Und dann macht sich Gott so auf den Weg und fuhr hinab, so um auszudrücken, hey, da ist noch eine riesige Distanz zwischen Mensch und Gott. Also Babel, schreibe ich hier einfach mal hin. Das ist so in Kurzform, im Tiefflug, diese ersten 11 Kapitel dieser Urgeschichte. Und dann beginnt ein neues Kapitel in der Bibel. Die Theologen sagen dazu Vätergeschichte, ab Kapitel 12. Das schreibe ich jetzt mal hier, Vätergeschichte. Also Väter kommt von die Stammväter, Väter. Geschichte. Und das ist von Kapitel 12 bis Kapitel 50. So, jetzt habt ihr einigermaßen den Überblick, was hat es mit dem ersten Buch Mose, dem ersten Teil vom Pentateuch auf sich. Und die Kernfrage, auf die es immer wieder zurückgeht hier, ist, wie kann das behoben werden? Wie kann das hier behoben werden? Dieser Bruch, der in die Welt gekommen ist. Die große Frage ist, was macht Gott jetzt? Das steht im Raum. Und die Bibel konzentriert sich da drauf und stellt wirklich die Frage, ja, was will denn Gott jetzt machen mit Menschen? Wie löst er denn das Dilemma? Und die Tatsache, dass heute wir hier den Gottesdienst feiern, deutet darauf hin, dass er irgendwie etwas gemacht hat, dass er etwas gelöst hat. Und an der Stelle kommen wir jetzt auf einen Teil von Abraham, auf unsere Geschichte heute. Und das ist die Stelle, wo ich anbauen muss. Normalerweise passen die hier rein. Und das tun sie auch. Ich möchte euch genauso, wie ich euch jetzt in die Urgeschichte reingenommen habe, etwas ausführlicher in 1. Mose 15 reinnehmen. Das ist das Kapitel für heute. Also wer seine Bibel dabei hat oder per Google die Bibeltext aufschlagen möchte, 1. Mose 15, dort könnt ihr schon mal euch auf den Weg hin machen, um da anzukommen. 1. Mose 15, das wird der Bibeltext heute sein, wo Gott mit Abraham etwas Neues beginnt. Abraham hat ja eine Verheißung bekommen in 1. Mose 12, dass Gott durch ihn und seinen Nachkommen die Schöpfung, die Erde segnen möchte, ihr Gutes tun möchte. Und Gott hat ihm ein Land verheißen, in das er kommen sollte. Und wir haben die Schwierigkeiten an den letzten Sonntag gesehen, die es mit sich brachte, dass er eben noch nicht in dem Land angekommen ist, in das er rein sollte. Wir haben die Unzulänglichkeiten gesehen auf der Seite der Menschen. Wir haben gesehen, dass die Natur dagegen sprach, weil Sarah, seine Frau, kinderlos war und Gott aber Nachkommen verheißen hat und die Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat. Und in 1. Mose 15 richtet Gott jetzt einen Bund, einen Vertrag mit Abraham auf. Und dieses Kapitel 1. Mose 15, das möchte ich gerne mit euch lesen. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben. Und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. Er soll dich beerben. Daraufhin führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldäa geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Da sagte er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubtiere über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Und auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah, wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat. Das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter und Kadomiter, der Hetiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kanaaniter, Gigashiter und Jebusiter. Das sind die Völker, die dort leben. Soweit zu 1. Mose 15. Wenn wir jetzt so nach und nach in diesen Bibeltext einsteigen, in diese ersten Verse von 1. Mose 15, da sehen wir, dass Gott Abraham erscheint in einer Vision. Als erstes sagt er ihm, fürchte dich nicht. Abraham hat ein Problem. Er hat gerade in gewisser Weise sich mit den Königen, die um ihn herum gelebt haben, verkracht. Sein Neffe Lot wurde entführt, wurde gefangen, weggeführt und Abraham hat ihn zurückgeholt und dadurch Könige und Königreiche besiegt. Das heißt, er hat jetzt Feinde. Das ist gut, wenn man Feinde hat, dann weiß man, dass man für etwas steht. Und bei Abraham war das genauso. Er hat Feinde gehabt und deshalb begegnet ihm Gott, weil die Verheißung, die ihm gegeben wurde, wieder mal auf Kippe stand. Und an der Stelle begegnet ihm Gott uns als allererstes nicht mit den Worten, du Abraham, sondern fürchte dich nicht. Dort sehen wir etwas über das Wesen Gottes, wie er ist. Er weiß, wie es in unserem Inneren aussieht. Er weiß, was in uns los ist. Und er wendet sich als allererstes an Abrahams Seele, an sein Innerstes. Der knüpft gar nicht an die Verheißung, knüpft nicht an seine Berufung, an seine Vision, sondern er knüpft an seiner Seele, da wo er ist. Und ich glaube, dass Gott dir heute ganz genauso begegnen möchte. Er möchte dort anknüpfen, wo du gerade stehst. Er kommt dorthin, welchen Plan er mit dir hat. Aber er möchte dort anknüpfen, wo du heute stehst, was dich gerade bewegt und was dich umtreibt. Und wenn es ein Kampf ist, dann wird Gott dort anknüpfen und würde sagen, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild, sagte er hier. Ich bin für dich da. Ich bin dein Schutz. Und ich bin dein großer Lohn. Dass du mich hast, ist etwas sehr Wertvolles. Und Abraham poltert dann nach dieser Aussage Gottes so richtig in das Gespräch rein, weil da ja noch eine Rechnung offen ist. Gott hat ihm versprochen, Sohn, Land. Und was hat Abraham? Eine Frau, die keine Kinder zur Welt bekommen kann. Und ein Land, in dem er Fremder ist. Und wo er noch nicht mal etwas sein Eigentum nennen kann. Also es ist noch nichts eingetroffen von dem, was Gott versprochen hat. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht, wo ihr merkt, hey, Gott hat doch versprochen, Gott sagt doch in seinem Wort. Und du erlebst aber eine Differenz zwischen dem Soll und dem Ist, zwischen dem, was man sich ausmalt, zwischen dem, was du dir wünschst, zwischen dem, was Gott vielleicht zugesagt hat, wo er dich hinberufen hat und deinem Ist-Zustand. Und wisst ihr was? Das ist in gewisser Weise normal. Weil Gott es nicht zu Kleinigkeiten, zu Pillepalle beruft und dann kleinen Schritt, fertig, erledigt, dann lässt Gott dich. Gott hat Großes mit dir vor und zwischen mir und groß liegt ein Weg, ein langer Weg, manchmal ein lebenslanger Weg, den wir gehen können mit Gott. Und es dauert seine Zeit, aber Gott ist nicht so daran gelegen, dass wir einfach nur ein Ziel erreichen, etwas für ihn tun, etwas abhaken können, sondern das Wichtigste für ihn ist unser Herz. Da, wo er bei Abraham angefangen hat. Er ist an unserem Innersten interessiert. Er will nicht, dass wir einfach irgendeine christliche, fromme Karriere machen, für ihn etwas reißen, sondern er ist an dem interessiert, was in uns vor sich geht, was in unserem Herzen ist, ob wir ihm vertrauen. Das ist die Kernfrage. Und Abraham beschwert sich, ich habe keinen Sohn, einen Sklave, der bei mir geboren wird, den er als Verwalter eingesetzt hat, der wird alles erben. Und Gott geht an der Stelle in seine Antwort direkt darauf ein und sagt dann im nächsten Vers, das ist jetzt der Vers 4, Gott gebraucht nicht mal, da nimm nicht mal den Namen von Eliezer von Damaskus in den Mund. Er sagt einfach, er wird nicht dein Erbe sein, sondern ein Sohn, den du selbst gezeugt hast. Das heißt, er erneuert nochmal die Verheißung und er geht auf diese Wunde ein, die Abraham mit sich rumträgt. Abraham hat schon vorgesorgt, er hat schon einen Erben eingesetzt. Und er verhilft sozusagen der Verheißung so ein bisschen auf die Sprünge, weil er denkt, ja, irgendwie muss das ja kommen. Ich werde älter, die Uhr tickt bei meiner Frau und bei mir genauso. Wie soll denn das werden? Und wir werden sehen, das macht er häufiger. Und trotzdem, auch wenn wir manchmal etwas nachhelfen und wenn wir manchmal ungeduldig sind und wenn wir manchmal versuchen, Gott auf die Sprünge zu helfen, wenn wir es denn könnten, geht Gott trotzdem mit uns mit und lässt uns nicht fallen und sagt nicht, jetzt hast du es versemmelt. Er geht mit Abraham, er macht ihm keinen Vorwurf, sondern er sagt einfach, dein Sohn, den du selbst gezeugt hast, der wird dein Erbe sein, der wird dein Nachkomme sein. Gott steht zu seiner Verheißung. Und dann kommt genau in der Mitte dieser Folie ein Vers, wo ich sage, das ist so der Kernvers in diesem ganzen Abschnitt. Abraham glaubte Jahwe. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist das erste Mal der Bibel, das allererste Mal an dieser Stelle, wo es um Rechtfertigung geht, wo es um Gerechtigkeit vor Gott geht. Diese ganzen Kapitel, die wir hier haben, da geht es immer nur um die Frage, wie kann das Problem von Sünde und das Problem des Bruchs, des Falls wiederhergestellt werden? Und jetzt geht es an der ersten Stelle darum und gibt einen Hinweis darauf, wie das geschehen kann. Das war jetzt für Abraham, dieser Moment war jetzt für Abraham nicht das Bekehrungserlebnis, so nach dem Motto, jetzt hat er sich endlich zu Gott bekehrt. Das kam schon vorher. Er hat schon vorher angefangen, Gott zu vertrauen und Gott nachzufolgen, nämlich als er aus seiner Heimat aufgebrochen ist, als er seine Verwandtschaft hinter sich gelassen hat. Abraham glaubte Jahwe, und das ist der wichtige Hinweis, und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und jetzt ist es bei diesem Vers interessant, was bedeuten denn diese Worte, die hier stehen? Was heißt denn Glauben? Was hat denn der erste Leser, der jüdische Leser, damit assoziiert? Und genauso Gerechtigkeit. Das sind ja große Worte, wo jeder von uns automatisch irgendein Bild hat, was manchmal gar nicht so konkret ist. Glauben, so wie es der Hebräer versteht, heißt so in etwa wie sich in Gott festmachen. Wir verstehen Glauben als eine kognitive Überzeugung. So nach dem Motto, ich glaube das, weil ich etwas verstanden habe. Das heißt, mein Wissen, meine Ratio kommt an der Stelle zuerst. Glauben, Wissen und so weiter, das hängt eng zusammen. Beim Hebräer damals war das etwas anders gelagert. Für ihn ist Wissen und Weisheit nicht eine rein rationale Angelegenheit, sondern ein Wesenszug, bei dem die Ratio, bei dem der Kopf und das Wissen eine Rolle spielt. Aber es ist in erster Linie das Wissen, um wen es geht an der Stelle, nämlich um Gott. Sich in Gott festmachen, das ist Glauben. Das ist nämlich nicht nur eine reine Überzeugungssache, sondern das ist etwas, was von dieser Überzeugung ins Leben kommt, was vom Kopf ins Herz kommt. Das ist für den Hebräer Glauben. Glauben kann er nicht trennen von seinem Herzen. Der Hebräer damals im Alten Testament, er konnte nicht glauben ohne sein Herz, ohne involviert zu sein als ganze Person. Er kann nicht glauben einfach nur vom Kopf her, im Kopfglaube, reine Überzeugung, die mit dem Leben, mit dem Herz, mit dem Fühlen, mit den täglichen Entscheidungen nichts zu tun hat. Das war für ihn alles eins. Das heißt, der Glaube an Gott hat sein ganzes Leben geprägt. Die Entscheidungen, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit meinen Kindern, mit Freunden umgehe, mit den Menschen, die mir lieb sind, das wird alles davon beeinflusst, von diesem Glauben. Das ist Glauben. So haben die ersten Leser Glauben verstanden. Gerechtigkeit. Was ist das, was hat der erste Leser als Gerechtigkeit verstanden? Wir verstehen Gerechtigkeit sehr schnell im juristischen Sinne. Das heißt, wir ordnen uns einer allgemeingültigen oder wie auch immer vorgegebenen Norm unter. Das ist die Gerechtigkeit, Justice. Gerechtigkeit erlangen, Gerechtigkeit schaffen. Und so ist auch unser Rechtssystem aufgebaut. Das ist gut, dass es so ist. Damals war unter Gerechtigkeit noch etwas anderes zu verstehen. Nämlich es gab Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit Gottes zeigt sich in Beziehung. Und die Gerechtigkeit zueinander zeigt sich in Beziehung. Die alttestamentliche Gerechtigkeit, da gibt es nicht einen Kodex, der von allen gehalten werden muss. Man kann die 10 Gebote schon als solche ansehen. Aber vielfach war die Auslegung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt brutal, wenn man das zuerst hört. Aber es ist ein Zeichen von Gerechtigkeit. Nämlich, wenn jemanden eine Ziege abhanden kommt, was soll mit dem Verursacher passieren? Ausgleichende Gerechtigkeit, denen kommt auch eine Ziege abhanden. So nach dem Motto, dass beide hinterher wieder rehabilitiert sind, sich in die Augen schauen können. Heute ist Gerechtigkeit abstrakt. Du hast irgendwo einen Unfall gebaut und bist abgehauen, hast Fahrerflucht begangen, aber deine Sühne sieht so aus, dass du irgendwo in einer Zelle sitzt für eine gewisse Zeit, wenn es jetzt ganz schlimm ist und wie auch immer, kennt ja nicht das Strafmaß und so. Aber es ist keine logische Konsequenz. In der Erziehung kannst du nicht so agieren, weil Kinder das nie lernen. Und so werden auch Straftäter nicht wirklich lernen, wenn sie einfach nur abstrakt hinter Gittern sitzen, im Sinne einer Moralverfehlung. Gerechtigkeit im Alten Testament kann man besser übersetzen oder besser verstehen mit dem Wort Güte. Gut sein. Das Ziel im Alten Testament bei Gerechtigkeit ist immer, dass Menschen wieder miteinander können. Und hier sind wir bei dem Punkt. Wenn es heißt, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass Gott Abraham das als Gerechtigkeit anrechnet, dann sagt Gott damit, dass hier an der Stelle Gott und Mensch wieder zusammengekommen sind. Nämlich, dass der Bruch zwischen Gott und Mensch geheilt würde. Und das gibt einen Ausblick auf heute schon. Der Bruch zwischen Gott und Mensch wird wieder geheilt, der damals eingetreten ist. Und wie wird er geheilt? Durch Glauben. Durch Vertrauen an Gott. Nicht durch Bezahlen. Und hier sehen wir das schon ganz am Anfang in der Bibel. Hier, so wenig haben wir bisher gehabt, Bibel. So viel kommt noch. Dass schon von Anfang an in der Bibel das Thema Glaube an Gott so ein wichtiges Thema ist. Und das zeigt mir, dass die Bibel überhaupt nicht darauf abzielt. Auch das Alte Testament zielt nicht darauf ab, dass es darum geht, Gebote zu erfüllen, das richtig zu machen, das richtig zu machen, das richtig zu machen. Und dies sei der Weg zu Gott. Das stimmt nicht. Es geht um die Beziehung zu Gott und den Glauben an Gott. Und vielmehr beleuchtet das Alte Testament, dass dir eben dieser Weg, es richtig machen zu wollen, alle Gebote einzuhalten, eigentlich eine Sackgasse ist. Das ist das Ziel des Alten Testaments, aufzuzeigen, dass Menschen durch eigene Anstrengungen nicht gerecht werden können, dass sie es nicht schaffen, weil sie immer wieder auf die Nase fallen. Und Gott arbeitet aber damit. Er hat einen Weg darum herum gefunden. Und das sehen wir auch in den nächsten Versen, die jetzt hier kommen. Ab Vers 7 geht es weiter. Dann sage ich ja, wir haben dich als Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Das ist Nummer 2. Erst hat er den Sohn, die Verheißung des Sohns erneuert und jetzt nochmal die Landverheißung erneuert. Und dann fragt Abraham logischerweise, ich sehe nichts. Kennt ihr vielleicht? Vielleicht solltest du das manchmal zu einem Gebet machen. Ich sehe aber noch nichts. Manchmal hilft es, seine Emotionen vor Gott so auszubreiten. Und dann geht es weiter in den nächsten Versen ab Vers 9. Dort nähern wir uns so dem Höhepunkt hier. Und da sagte Gott dann, bring mir eine 3-jährige Kuh, also die ganzen Tiere, Ziege und Schafbock. Und Abraham weiß, was jetzt kommt. Das war damals ein übliches Zeichen eines Bundesschlusses. So haben zwei Vertragsparteien einen Bund miteinander geschlossen. Und das geht folgendermaßen. Es werden hier so, die Tiere werden halbiert. Ich male jetzt keine halben Tiere, okay? Ich male so halbe Kreise, ja? Und die werden so an einer Opfergasse hingelegt. Die Tiere sind halbiert worden, geschlachtet worden und man legt die so hin. Ach du, dann gab es noch zwei solche Vögel, ich weiß nicht, wo die lagen. Die waren aber noch ganz, nicht halb. Und dann war das Ritual damals, dass die beiden Bundespartner, die einen Vertrag abschließen, die laufen beide gemeinsam durch diese Gasse hindurch. Und die sagen, wenn einer von uns diesen Bund bricht, soll es ihm ergehen wie diesen Tieren. Also das ist ein richtiger fester Bund, den man schwört. Und wo man sagt, ich nehme das jetzt ernst. Den Vertrag, den wir abschließen, den nehme ich total ernst. Bei meinem Leben schwöre ich. Wenn ich den Vertrag breche, dann ist mein Leben dahin. Also das war eine richtig ernste Angelegenheit, was die beiden hier gemacht haben, was Gott und Abraham gemacht haben. Dann passiert aber Folgendes. An der Stelle, wo es interessant und spannend wird, jetzt die beiden stehen bereit, es wird Abend oder ist schon Abend, ich weiß nicht genau. Wir lesen vorher von Sternenhimmel, also kann man davon ausgehen, dass es schon finster war. An der Stelle, wo es spannend wird, wo jetzt Gott und Mensch nebeneinander diesen Bund beschließen, an diesem Moment schläft Abraham ein. Unglaublich, das Wichtigste, jetzt geht es darum, mit Gott endlich mal zu verhandeln, das Ding zu lösen, an der Stelle schläft. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Ich weiß nicht, was ihn überkommen hat. Keine Ahnung. Abraham schläft ein. Und was passiert im Endeffekt? Es gehen nicht Abraham und Gott durch die Opfergasse durch. Es geht nur einer. Gott geht allein durch diese Opfergasse durch. Und damit drückt Gott aus, ich halte mich an den Bund, den ich geschlossen habe. Auch wenn du nicht mitgehst, auch wenn du zu müde bist, auch wenn du zu schwach bist, auch wenn du eingeschlafen bist, ich, Gott, ich halte mich an den Bund. Und hier sehen wir, wie Gott Menschen hinterhergeht, um dieses Ding zu lösen hier. Gott hält sich an seine Zusagen, er hält sich an den Bund, auch wenn wir nicht mal die ersten paar Meter schaffen, auch wenn wir nicht mehr mitkommen. Und das ist ein Bild für Jesus. Dort gipfelt das Ganze. Denn dort ist Gott alleine gegangen in Jesus. Und wir Menschen können nur zusehen und sagen, danke. Das ist der Vorausblick auf Jesus. Und wir sehen also, wie das, was wir im Abendmahl heute gefeiert haben, wie das, was wir im Abendmahl ausdrücken, wo wir Jesus danken, dass er das Opfer geworden ist, das vor Gott uns rein macht, weil wir es selber nicht schaffen. Schon die ersten 11 Kapitel der Bibel zeigen uns, und wir sind als Gesellschaft nicht besser geworden, als Menschen nicht besser geworden. Schon die ersten 11 Kapitel der Bibel zeigen uns, dass es ein Problem ist. Und hier deutet sich schon an, auf welche Weise Gott das beheben möchte. Er geht allein, weil nur er es kann, weil nur er heilig und gerecht ist. Und an der Stelle bleibt nur eine Reaktion für mich selber zu sagen, danke. Danke, dass du es gemacht hast. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich wäre mit dir da durchgegangen. Ich weiß nicht, ob es 3 Tage gedauert hätte, dass Gott mich daran erinnert hätte, sanft oder wie auch immer, oder ob es nur 3 Minuten gedauert hätte. Deshalb ist Gott alleine gegangen, auch wenn Abraham schläft. Und für mich ist das so etwas Tröstliches. Selbst wenn du schläfst, selbst wenn du es verpennst, selbst wenn du von dir den Eindruck hast, ich pack's nicht, ich schaff's nicht, ich falle auf die Nase, Gott ist derjenige, der durchgegangen ist. Für dich. Danke ihm, dass Gott für dich da durchgegangen ist, dass er das Ding auf sich genommen hat. Das ist eine einseitige Bundesverpflichtung, so würden das die Theologen jetzt sagen. Und sagen, hey, wir erleben hier Gott, wie er ist. Er ist persönlich, er ist liebevoll und er hält sich an das, was er sagt. Und das hilft mir, Gott zu vertrauen. Und an der Stelle wird klar, dass die Zusagen, die Gott gegeben hat an Abraham mit dem Land, mit den Kindern, die hängen nicht von ihm ab. Von Abraham. Die hängen nicht von seinen Fähigkeiten ab, die hängen nicht von seiner Lust ab, ob er es schafft, ob er heute aufstehen möchte und das Land einnehmen kann. Die hängen nicht von irgendetwas ab, was in Abrahams Macht steht. Das fühlt sich vielleicht etwas komisch an, wenn ich mich in Abrahams Lage versetze, weil ich ja gern auch etwas tun möchte dafür, dass die Verheißungen in Erfüllung gehen. Das ist mir irgendwie genommen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, ich würde es nicht schaffen. Ich würde es aufbauen, wie sagt man das, mit Babel Händen auf und reißt es wieder ein. So sind wir Menschen. Also ich bin jetzt so, ich unterstelle euch das einfach mal etwas gemein. Und deshalb bin ich so froh, hey, Gott hat das gemacht. Das Problem des Bruchs zwischen mir und Gott, das hat er beseitigt. Ich kann es annehmen und mich durch ihn verändern lassen. Das Problem des Bruchs zwischen mir und meinen Mitmenschen beseitigt Gott. Ich kann das annehmen, ich kann ihm danken und mir von ihm die Kraft und die Liebe geben lassen, mit meinem Nächsten liebevoll umzugehen und zu leben. Und genauso mit der Umwelt. Ich kann mir von ihm die Weisheit geben lassen und er will die Weisheit uns geben, wie wir es schaffen, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck klein halten, wie wir mit der Umwelt im Einklang leben können, sodass wir sie nicht permanent ruinieren. Und auf diese Weise erfüllt sich diese Segensverheißung von Abraham, wenn Abraham gesagt wird, ich will dich zum Segen für alle Nationen machen. Denn das, was Jesus gemacht hat, und ich schreibe das jetzt mal hier hin, was Jesus gemacht hat, das ist nicht nur für Abraham, das ist für alle Menschen. Dort sehen wir, wie das, wo Gott mit einer Person angefangen hat, mit einer Familie angefangen hat, sich fortsetzen sollte für die ganze Welt, für alle Völker, für Juden und für Nichtjuden und für mich heute als sozusagen Heide in der Sprache des Neuen Testaments. Da ist der Segen von Abraham bis zu mir und bis zu dir durchgedrungen. Und die Antwort darauf ist, Gott einzuschlagen, Gott zu danken. Ja, Gott, ich danke dir, ich will so leben, ich will Jesus nachfolgen, der mich berufen hat. Und darum geht es an der Stelle. Der Vers 6, den wir vorhin hatten, vielleicht können wir noch mal eine Folie zurückgehen. Der Glaube, der ist die Gerechtigkeit vor Gott. Das ist unsere Rechtfertigung. Durch Glauben werden wir vor Gott gerecht. Nicht durch Werke, durch Glauben allein, durch die Beziehung zu Jesus. Und das ist die einzige Aufgabe, die wir haben, Jesus nachzufolgen, leidenschaftlich Jesus nachzufolgen. Wir haben das formuliert in unserer Gemeindemission. Das ist die drittletzte Folie, die kommt jetzt gleich. Leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Und dann passiert etwas. Dann können wir furchtlos die Welt verändern. Dann wirkt sich etwas aus, wie das bei Abraham der Fall war. Abraham war jemand, der hat mit Gott gelebt. Und das hat sich auf die Welt ausgewirkt. Und so soll das bei uns sein. Aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Das ist die Beziehung. Das ist der Glauben. Das ist die Rechtfertigung, die durch die Beziehung zu Jesus, durch den Glauben an Jesus geschieht. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser umgestaltenden Wirkung in uns selbst, können wir wiederum furchtlos die Welt verändern, weil wir sehen, es muss was verändert werden. Und es gibt so viele Baustellen, die angepackt werden müssen. Aber mit Gottes Mindset, durch den Heiligen Geist, der in uns drin ist, können wir das anpacken und verändern. Und ich lade euch ein, wenn wir jetzt gemeinsam singen, das einfach im Hinterkopf zu haben. Ich fahre das mal weg, damit ihr die Band sehen könnt. Ich lade euch ein, Jesus Gott zu danken für das, was er getan hat. Ich lade euch ein, einzuschlagen in das, was Jesus getan hat. Zu sagen, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich will dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben geben.